kriegst halt nichts, was wirklich eins zu eins in einer Qualität irgendwie sendefähig wäre. Ne?
Ja.
Selbst wenn du die Sprache nimmst, die immer ein bisschen metallisch trotzdem klingt, ne, dann pappst du das nur noch zusammen, was du da machen kannst, wo du sagst, ja, aber ich brauche doch Auswahlmaterial, um zu sehen, wie das mit der Musik, der Satz, wenn er so gesprochen ist oder so gesprochen ist, vielleicht dann doch noch besser passt. Mhm. Ne, und das wollen ja die Kunden.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Herzlich willkommen, Dennis. Wir freuen uns total, dass du da bist. Du bist für viele SprecherInnen ein langjähriger Agent. Und jetzt bildest du sie eben auch in ihrem Business aus und hast im täglichen Business sehr viel bestimmt auch mit dem aktuellen Hype der generativen KI zu tun. Oder zumindest geht es nicht an dir vorbei. Und wir hatten so das Gefühl, dass du eine Haltung dazu hast. Möchtest du die vielleicht selber nochmal formulieren?
Ich generell eine Haltung?
Zur generativen KI? Was ist deine Haltung zur generativen KI und Stimme?
Ja, ganz ehrlich, ich lasse das wirklich nur auf mich zukommen. Ne? Also ich versuche gar nicht, mich wirklich zu positionieren, weil im Endeffekt sind das Konzerne, die irgendwas irgendwann mal marktreif vielleicht produzieren. Und deswegen ist es für mich schwer, eine Haltung wirklich richtig zu haben, weil ich die Prozesse nicht kenne. Ne? Für mich ist heute, was ich als KI höre, und das ist vielleicht eine Haltung, die man nehmen könnte, eigentlich immer noch TTS. Ne? Ich höre noch keine KI, ich höre TTS und es gibt gute TTS-Systeme, mit denen man vernünftige Sachen machen kann, damit jemand Text verstehen kann, der halt vielleicht blind ist oder so, ne, oder andere Möglichkeiten nicht hat, wo man jetzt auch sagt, das ist eine kleine Zielgruppe, ne, wo man diesen Service anbieten will und das gibt seit 20 Jahren, 25 Jahren TTS-Systeme und für mich ist es halt immer so, dass man versucht, dieses TTS immer etwas besser zu machen. Und für mich ist es deswegen keine KI, weil wenn ich dreimal den gleichen Text in die KI füttere und ich kriege dreimal das gleiche Inhalt, dann hat sich nichts für mich geändert.
Na, du meinst und das die gleiche Interpretation?
Genau. Ich weiß nicht, also ich kann keine Regieanweisung geben. Na, wenn man ChatGPT jetzt benutzt als Large Language Modell oder wie es da so schön heißt, da ist halt so, dann kann ich sagen, der Text, der jetzt kam, hat mir nicht gefallen, mach's mal in die Richtung oder die Richtung, dann kriege ich eine Variation oder irgendwas anderes, wird dann, sag ich mal, am Anfang erstmal besser. Wenn man es aber 100 Mal gemacht hat, dann wird es immer gleich, ne? Und das ist dann für mich immer auch noch keine KI, weil sie dann eigentlich immer nur in andere Textbausteine zusammenwürfelt quasi und nicht sich wirklich was ausgedacht hat. Und deswegen finde ich, ist meine Haltung zu KI generell halt so, dass das eigentlich ein Börsenthema ist. Ne? Das heißt, es wird damit so viel Geld gemacht und verdient. Und dass wer seine Software nur noch Algorithmen nennt oder Software nennt oder irgendwas anderes, kann vielleicht Aktionäre nicht mehr anziehen. Mhm. Und alles, was früher halt ein Algorithmus war oder halt eine gute Software, ist halt jetzt eine KI geworden. Ansonsten geht's nicht mehr. Und da finde ich, bin ich noch nicht so von überzeugt, was es da alles gibt, dass es nicht einfach nur gute Softwarelösungen sind. Ne?
So nennen wir es ja auch absichtlich. Ne? Also es sind Programmierer, die schreiben eine Software, dann steht da jetzt KI drauf, weil sie teilweise wohl selbstlernend irgendwie funktioniert. Aber im Prinzip reden wir nicht von der allmächtigen KI, die irgendwo aus dem Nirvana jetzt auf uns zugeschossen kommt, sondern wir reden ja von Softwarelösungen von großen Konzernen. So hast du es ja auch gerade
Nullen und Einsen
schön zusammengefasst. Genau. Ne? Und deswegen sind ja auch unsere Ansprechpartnerinnen nicht die KI, die ominöse, sondern immer diese Softwarekonzerne, wenn es nachher vielleicht ja auch um die rechtliche Situation geht und so. Was mich interessieren würde, dein Kerngeschäft ist ja eben nicht das, was du eben beschrieben hast, solche TTS-Lösungen, sondern es sind ja große TV-Kampagnen, Brand Voice, Station Voices und so weiter, die du als Agentur für deine Kunden raussuchst. Aber kommen die denn nie mit dem Thema KI auf dich zu oder haben die gar nicht diesen Wunsch, weil das eben gerade so ein Hype ist und in aller Munde?
Naja, ich sag mal so, wenn mich jemand ärgern will, ne, dann wird er das immer sagen. Er wird dann immer sagen, euer Angebot passt nicht ins Budget. Ne, mehr oder weniger, der Kunde hat sich jetzt für eine KI entschieden. Ne? Oder wenn man über LinkedIn, bin ich ja auch sehr aktiv, wenn man da Kontakt aufnimmt, ich nehme ja auch selbst Kontakt auf, um mich zu vernetzen. Mhm. Und dann sagt man, ach, sie tun mir ja so leid, hatte ich noch nicht so eine schöne Nachricht, sie tun mir ja so leid, in dieser ruinierenden Branche tätig zu sein.
Was?
Wir machen ja alles nur noch mit KI und AI. Und deswegen sehe ich ja für die Sprecherberuf, sehe ich ja das schwarz. Ne? Und dann habe ich ihm nett geschrieben, habe gesagt, ein Glück sehe ich das anders, sage ich auch aus Erfahrung, weil bei uns jetzt nicht wirklich so ist, dass wir sagen, wir haben viel weniger zu tun, weil es so viel AI-Lösungen oder KI-Lösungen, das ist überhaupt nicht der Fall. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sage ich, aber diesen Satz habe ich schon 5-mal gehört oder 6-mal und immer wieder schreibe ich das Gleiche. Zeigen Sie mir doch mal bitte 3 Ihrer letzten Projekte, wo Sie erfolgreich AI eingesetzt haben, wo Ihr Kunde sehr zufrieden war. Und sage ich, ich kann es abkürzen, meist kriege ich nichts zurück. Ich glaube, das wird sich in diesem Fall jetzt auch nicht ändern. Und dann hat er mir nett zurückgeschrieben und sagt, ich kann Ihnen da derzeit auch nichts zeigen, aber ich bin überzeugt davon. Ach so. Und dann denke ich immer, es ist halt so, es wird wie eine Drohung teilweise heute benutzt, ne, das Wort. Ja. AI hat eigentlich nichts Positives, was rauszunehmen, sondern es wird immer wie eine Bedrohung benutzt. Ne, und auch bei Kunden, die vielleicht nicht erfolgreich gerade sind, wo es gerade nicht gut läuft, ne, wo vielleicht die Beziehung in Trümmern liegt und meine Mail dann reinkommt oder eine Nachricht und sagt, ah, da erzähle ich mal was Doofes, dann kann man sich darauf halt immer so ein bisschen beziehen. Und deswegen höre ich das öfter. Was natürlich auch passiert ist, dass die Leute halt Texte von anderen Sprechern benutzen, um sich so eine Art Layout-Stimme daraus zu bauen und das mit nicht Texten zu nehmen, sondern also mit Sprachdemos zu nehmen und das zu machen. Und das ist mir jetzt schon in den letzten Wochen, Monaten 3-4 Mal begegnet, dass der Kunde sagt, wir haben da mal ein Layout drunter, das ist aber eine KI-Stimme. Ne? Und manchmal höre ich das dann immer. Ne? Ich sage dann immer das Gleiche, sage ich, wenn Sie es das nächste Mal machen, machen Sie nachher nochmal einen Time-Stretch drauf und machen das 10% langsamer stellen, was Ihnen die Software rausgespuckt hat. Weil ein Sprecher, der dann jede Silbe sauber spricht, der wird halt länger brauchen, damit das auch zum Bild halt passt oder so. Aber das wiederum sehe ich ja schon fast als eine Arbeitserleichterung. Aber da kann ich auch ein TTS-System nehmen. Dafür brauche ich nicht eine Sprachprobe von einem Sprecher zu nehmen, um zu sagen, könnte das nachher gut klingen, was man jetzt sowieso nicht machen sollte. Aber halt da begegnet mir das halt öfter. Und ansonsten ist es immer eine Drohung. Wir nehmen jetzt eine AI-Stimme und wenn ich dann vielleicht den Spot oder irgendwas dann sehe, der dann nicht bei uns produziert wurde, wo wir nicht den Sprecher vermitteln durften, dann war es dann doch wieder ein Mensch. Ne? Dann ist es nur, dass man sagt, okay, das war jetzt einer von den günstigen Datenbanken oder so, die es ja auch gibt. Und dann merkt man halt, okay, wenn der Kunde einfach kein Budget hat oder einfach kein Geld hat, ist aber gezwungen, das umzusetzen, naja, was soll er denn machen?
Okay, dann ist es einfach ein Druckmittel, mit dem sie auf dich zugehen, auf Deutsch gesagt. Ja, also gehen sie mit den Preisen runter, sonst holen wir die KI. So.
Ja, mein Kunde macht das dann mit KI. Ne?
Ist dir denn, hast du zufälligerweise den Artikel gelesen in der W&V, wo Jung von Matt darüber gesprochen hat, dass sie überhaupt keine SprecherInnen mehr buchen, sondern alles nur noch mit KI machen?
Ja, können die ja machen, ja, mehr oder weniger.
Ist dann aber halt auch Quatsch.
Also interessant finde ich bei Jung von Matt, dass sie das halt sehr klar kommuniziert haben und dann eben auch den Tonstudios Mitleid ausgesprochen haben, mit denen sie ja ganz gut befreundet sind und dass die ja jetzt leider pleite gehen werden. Ja,
was ist das denn für eine Haltung?
Ja, also. Und ich meine, die haben ja jetzt auch schon große Brands. Ja. Ne? Also da ist halt die Frage, wissen die Brands das? Finden die das cool? Ja. Wo wird das hinführen dann?
Also noch ist Jung von Matt unser Kunde.
Interessant.
Wir machen immer noch ab und zu was für das Haus. Also deswegen, also alles machen sie das nicht und das musste der Kunde wollen. Und ich weiß nicht, ob er sich wirklich nur auf Sprecher bezogen hat oder auch auf Post-Production. Ne? Weil ich sag mal so, Studios können ja leid tun, aber Studios leben ja nicht von den Sprachaufnahmen. Ne? Mhm. Also ich meine, wir reden zwar jetzt über KI, ne? Aber wenn einem die Sprecherbranche leid tun würde oder mir leid tun würde, dann tut sie mir nicht leid wegen der KI. Mhm. Mir tut die Sprecherbranche leid, weil halt 80% des Arbeitsaufwands ist halt Kundenbindung und Akquise. Ja? 10% ist Buchhaltung und Abrechnung. Mhm. Ja? Und die anderen 10% ist vielleicht noch Sprechen.
Genau.
Ne? Das ist nur für die Synchronsprecher ein bisschen anders und die in so einer Hörbuchblase sind. Ne? Für die ist das auch anders. Ne? Das teilt sich das. Aber für die in Werbung, Imagefilm, vielleicht ein bisschen Hörspiel oder so unterwegs sind, ne? Du kannst, sag ich mal, 2 Wochen Akquise machen, um deinen Job zu kriegen, wo du vielleicht sogar 1.000 oder 2.000 Euro kriegst. Aber
ja, ist in 10 Minuten gemacht.
In 10 gemacht, genau. Ja, und im Endeffekt musst du dann sagen, wo kommt denn das jetzt nächstes her oder wo habe ich meine Stammkunden, wie kann das funktionieren? Mhm. Und das ist eigentlich das größte Problem für Sprecher, diese Motivation zu haben, am Ball zu bleiben, um dann sich nicht nur gegen eine KI durchzusetzen, sondern erstmal gegen den inneren Schweinehund, ne, da immer weiter dran zu bleiben an dem Thema. Mhm. Ne?
Hast du dich selber, da du ja auch programmiert hast, lange Zeit, hast du dich selber mit den Tools auseinandergesetzt, die jetzt zur Verfügung stehen, um diese Stimmen anzufertigen? Und würdest du oder rätst du deinen SprecherInnen auf Dauer ihre Stimme zu synthetisieren?
Nee, das würde ich ja nie jemand empfehlen.
Ja, okay. Ups. Auch nicht als Brand Voice oder Station Voice, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schnelle Updates fahren muss oder so. Ja, am höchsten hätte ich jetzt gesagt, ne?
Also ich empfehle das nie, jemand das zu machen, weil wir haben ja gar keine Marktreife von irgendetwas. Wir haben ja nur Alpha-Version oder ich würde das nicht mal Beta, also ganz früh im Stadion, was da ist. Und wenn ich jetzt eine gute Stimme hätte und als Sprecher auch sage, auch, das will ich jetzt als TTS-Stimme oder als KI-Stimme mich selbst vielleicht sogar damit verkaufen, ne? Auf welchen Hersteller soll ich denn jetzt setzen? Na, wenn du ein Handy kaufst, kannst du dir überlegen, nehme ich Android, nehme ich ein iPhone, hast du zwei Möglichkeiten, wo du sagst, das sind so die großen Anbieter, oder ich nehme irgendwas Eigenes, was es noch gibt, weil ich da nicht mitspielen will. Ne? Mhm. Aber du könntest dir qualitativ vielleicht einen Eindruck machen, ist Apple mein besserer Partner oder ist es die Windows-Schiene oder eben jetzt die Android-Schiene, wenn es ums Mobiltelefon geht. Aber wer kann denn sagen, in welcher TTS-Software seine Stimme am besten jetzt aufgehoben ist? Wie lange die sich weiterentwickeln wird oder nicht entwickeln wird? Mhm. Ne? Und was mit jedem Text da rauskommt, den einer denn da reinfüttern würde. Ne? Nur, dass das, was ich gemacht habe, vielleicht ganz gut klingt, klingt ja vielleicht mit Texten von anderen ganz anders, weil ganz andere Begriffe da drin sind, vielleicht auch mehr Fremdwörter und.
Und dann fällt es auf dich zurück als SprecherInnen, ne? Das ist ja du sagst.
Wenn das einer denn noch erkennt, ja, aber im Endeffekt, wenn ich doch schon sowas mache, ne? Und dann will ich da auf das beste System halt setzen. Mhm. Und das muss ich für mich erstmal rauskriegen. Ne? Schlimm sind ja immer die und von denen warne ich immer alle. Ne? Ich sage das jetzt immer so, wie ich es denke. Ne? Das sind die Idioten, ne? Die Leute anrufen und sagen, können wir deine Stimme nicht zur KI-Stimme machen lassen? Und also dann könntest du vielleicht 20% von der Gage weniger bekommen, das ist für meinen Kunden günstiger. So, und dann sage ich immer, als Tipp sage ich, naja, gib mir mal einen Vertrag mit mindestens 20.000 Euro Garantie pro Jahr, dass das passiert. Mhm. Ja, habe ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Ja, wieso denn nicht? Ich denke, ist der Markt schlechthin. Warum kannst du mir denn gar nichts garantieren? Ja, also die bauen sich vielleicht eigene Systeme, eigene Datenbanken oder irgendwas, kreieren da was rum, um eine kleine Nische zu bedienen von den paar Kunden, die das dann auch so wollen. Aber die Sprecher damit locken und überlegen, mach das doch, ist doch gut für dich. Und davon rate ich jeden ab, das zu machen. Ich sage zu jedem, wenn du mit KI was machen willst, dann musst du selbst dich drum kümmern. Dann musst du die Rechte an deiner KI-Stimme haben, deine eigene Vermarktung haben, sagen, du, mich gibt's hier Sebastian Eck als Sprecher und dann gibt's mir Sebastian Eck KI und die kannst auch nur bei mir kaufen.
Ja.
Na, so ungefähr. So. Mhm. Und dann habe ich das ja in der Hand, wo ich sagen kann, du, wie viele Seiten ist der Schinken hier? 128, nee, habe ich keine Lust drauf. Ich schick's durch die KI, ist auch ganz gut, zahlst ein Viertel, aber ich habe keine Arbeit, mache ich gerne. Das muss ja jeder Mensch für sich selber wissen, wie er sich vermarkten will. Mhm. Aber Sprecher haben ja heute schon Probleme zu wissen, mit wem sie wie zusammenarbeiten wollen, dass für sie der möglichst beste Betrag bei rauskommt. Mhm. Na, das haben die ja schon. Und das kannst du ja in KI-Systemen noch viel weniger steuern.
Ne? Super komplex.
Du wirst ja zum Spotify-Stimme quasi, ja, als Sprecher, wo du sagst, ich krieg noch 3 Cent. Ja, warum? In diesem System läuft das so und da habe ich mich KI-tisieren lassen. Da läuft das so.
Das ist der offizielle Terminus, KI-tisieren.
Gesundheit, ja.
Ja, und da läuft das dann so und dann kriege ich hier mal 5 Euro im Monat, da mal 3 und die Leute. Ja. Und dann sage ich, also wenn du das schon machen willst, dann doch bitte nicht für die anderen. Dann mach's doch für dich.
Und du musst die Qualitätskontrolle machen. Du musst
ja, natürlich.
Das Marketing dafür machen. Ja. Anna sagt ja aber auch zu Recht, wir wollen ja gar keine KI, wir wollen ja im Studio stehen und das machen, was wir gerne machen.
Das passiert ja sowieso.
Ja, und das ist aber, glaube ich, aktuell relativ schwierig. Aber wenn du sagst, du hast nicht das Gefühl, dass es ein Problem ist, deswegen stelle ich die Frage, SprecherInnen befinden sich aktuell unter großem Druck. Und wie du sagst, KI wird als Druckmittel verwendet, aber ist es vielleicht gar nicht die KI, die so sehr auf Druck auf unsere Branche gerade ausübt? Ist es vielleicht eher der wirtschaftliche Druck, dass die Branche an sich gerade ächzt und das gerne auf die KI abgewälzt wird, sodass wir uns auch schnell in solche Systeme hineinbegeben?
Ja, ich sehe da wirklich keinen Mainstream. Ne? Also ich sehe da nicht, dass alles da in diese Richtung geht und jeder der Meinung, er muss da auch. Beste Beispiel. Ne? Ich habe heute hier einen Zoom zum Thema KI gestartet und dann musste ich einen Passkey eingeben. Ne? Und dann habe ich den gesucht, da wusste ich, ohne den komme ich ja nicht in die Session. Da bin ich rein und dann habt ihr euch gerade unterhalten. Und habt gesagt, ach, der hat die E-Mail gelesen, der hat den Passkey. Guck mal, die anderen haben immer gesagt, ich finde den Passkey nicht. Und deswegen sage ich dir, 80% der Menschen da draußen sind technisch doof. Ja.
Lesen die E-Mail nicht.
So. Ja, gutes Beispiel.
So, und was sollen die denn mit einer Stimme selber als KI so sich einsetzen, um eine Werbung oder einen Imagefilm in einer hohen Qualität, also das, was man eigentlich haben will, da gehe ich doch zum Sprecher, der mir das vernünftig einspricht und vielleicht auch noch sauber schneidet oder zu einer Agentur oder zum Tonstudio, wo ich den Service noch bekomme und habe meine Ruhe. Die Menschen wollen doch alle weniger arbeiten.
Mein Beispiel ist doch auch immer der Fliesenleger. Ich sage ja, du bestellst den und möchtest von dem ein hübsches Bad. Dann fängst du doch nicht bei jeder Kachel an, selbst zu diskutieren, ob du jetzt 2 Millimeter nach links oder rechts musst. Du kaufst ja diese Lösung mit seinem Know-how und seiner handwerklichen Fähigkeit. Ja, aber deswegen,
vielleicht möchtest du einfach das günstigere Bad haben.
Damit du es nicht selbst machen kannst.
Aber das
kannst
Bad
ja selber,
günstiger sein.
Aber dann kannst du ja selber fließen. Dann kannst du auch,
verstehst du? Aber ich sage trotzdem mal, die technische Bedienung, die ist schon von so einem System immer schwierig. Mhm. Ne? Weil das, was du kriegst, das ist halt derzeit, gibt's keine, du kriegst halt nichts, was wirklich 1:1 in einer Qualität irgendwie sendefähig wäre. Ne?
Ja.
Selbst wenn du die Sprache nimmst, die immer ein bisschen metallisch trotzdem klingt, ne, von der Sauberkeit, sie müsste ja trotzdem zum Bild gemischt werden oder irgendwas. Jetzt kann man sagen, da können ja Tonstudios noch dran verdienen. Und dann schickt mir mein Kunde jetzt seinen KI-Text und wir sollen eine schöne Mischung darauf machen. Ne? Dann sage ich mir, ja, aber hast du noch eine zweite Variante oder eine dritte? Das ist hier mit dem Bild und da würde ich ja was anderes nehmen. Nee, du gibst, also dann pappst du das nur noch zusammen, was du da machen kannst, wo du sagst, ja, aber ich brauche doch Auswahlmaterial, um zu sehen, wie das mit der Musik, der Satz, wenn er so gesprochen ist oder so gesprochen ist, vielleicht dann doch noch besser passt. Ne? Und das wollen ja die Kunden. Selbst wenn wir Telefonansagen machen, dann kriegt der Kunde 5 oder 10 Durchgänge zugeschickt. Also er sucht sich 3 aus und auf die 3 packen wir dann die Musik drauf, packen das an und dann sagt er, okay, die würde ich dann nehmen und die wird dann halt gemastert. Ne? Aber das heißt, er braucht ja diese Auswahl. Und dieser ganze Prozess ist ja weg und das kann ja kaum einer technisch selber machen, ohne dass er sich einen ganzen Tag damit versaut. Ja, oder 2.
Aber mit Marco Manzo von Studio Funk haben wir schon gesprochen und der sagt, ja, ich bastel mir dann einfach da auch Varianten, indem ich an den 3 Schiebereglern, die es eben in der, ich sag mal, TTS von Studio Funk gibt, rumschiebt. Und dann macht er es auf dem herkömmlichen Wege so, dass er diese Schnipsel nimmt und dann so kombiniert, als hätte es 3 Takes von der Sprecher drin gegeben.
Genau, aber er sitzt halt selber an der Synthese dran. Wenn Omni Audio Aufnahmen bekommt von einem Endkunden, dann sind sie halt natürlich
dann hast
mit
du
dem,
ein
was
ganz
da
anderes
gemacht wurde.
Muss ich ja, ja das bearbeiten.
Richtig, ja.
Also, und das
ja.
ist auch wahrscheinlich das günstiger generiert, als wenn du dann bei Studio Funk es generieren lässt.
Ne? Wie gesagt, ich sagte, 80% sind zu doof dafür. Studio Funk würde ich jetzt sagen, gehören zu den 79. Nein, Quatsch.
80% sind zu doof und 79 sind nicht.
Nein, aber die wissen bestimmt, wie das alles geht und was man machen kann. Die haben ja auch noch eine super Technikabteilung und. Ja? Ja. Also, und die werden auch diese Systeme, alles, was da ist, ja ausreizen können, das irgendwie zu machen. Das heißt ja nicht, dass es dadurch billiger wird für den Kunden,
genau, und das ist
wenn
ja
er dann halt rumgeschraubt hat. Ja. Aber das ist ja für die Sprecher da draußen. Ne? Also wir können ja mal alle hier unter dem, kann man hier kommentieren? Keine Ahnung.
Kann man noch nicht wissen. Ja, demnächst,
ja. Können ja mal alle drunter machen, wie viel Jahr Umsatz sie mit Studio Punkt als Sprecher machen. Mhm. Ne? So, und dann wirst du die paar Leute finden, die auf die großen Marken vielleicht seit Jahren sitzen, wie Renault oder Opel oder was sie vielleicht so über Jahre immer wieder machen. Und viele andere, die sagen ja ich, ja, aber die meisten sagen du, oder wo ich 2 Jahre auch nicht gebucht ne? Oder 3 Jahre. Ne? Also, dass sich Technologiekonzerne ja, und Studios wären vielleicht so Technologie, das irgendwie einsetzen, Synchronisationsfirmen oder so für irgendwelche Atmogeräusche im Hintergrund, die man dann aus anderen Aufnahmen nimmt oder die auch wirklich generiert sind. Ne? Heute habe ich was Lustiges gesehen von auch 11 Labs ist das so, wohl, die haben das so heute irgendwie veröffentlicht oder gestern, dass die Soundeffekte mit KI machen. Mhm. Ne? Und dann hast du ein Bild und Text und dann so und dann erkennt die KI, was da so irgendwie drin ist und dann hörst du den Vulkan oder was auch immer, dann werden die ganzen Soundeffekte per KI gemacht, ne? So ungefähr. Und dann denke ich mir immer, naja, bauen die die jetzt selber oder ist das auch nur eine Library? Weil wenn man jetzt überlegt, bei Soundeffekten ist es ganz einfach, ne? Wenn du einen Hund hörst oder so in irgendeinem Kinofilm ist immer der gleiche Hund. Es gibt nur den einen Hund.
Oder der Wilhelm Scream.
Ja, genau. So ich habe für zigtausend Euro so eine Library gekauft, es gibt nur einen Hund. Verdammt.
Naja, ein Schizo. Die sind immer daneben oder Türglocken, genau. Schlösser. Ja, ja. Ne? Ja, also die sind ja da. So, genau. Das heißt, da muss ja die Library, also die KI gar nicht so viel wissen für diese Standard-Soundeffekte, um das denn zu bauen, dass er das Bild erkennt, was da drunter passt. Ja, und das sieht im Endergebnis auch gut aus. Aber was du da machen kannst, ist, du schickst das da rein, kriegst dann vielleicht so ein Soundeffekt-Bett, sag ich mal, ausgespielt und dann passt das halt an. Und dann musst du trotzdem nochmal Hand anlegen, dass es richtig knackt und macht. Aber du kannst dir halt Inspiration holen oder vielleicht, weil du technisch begabt bist, das zu machen. Und für Nerds zu Hause, sag ich mal, die, ich nenne die immer die Tonmeister, die in Unterhose mischen, weil sie nicht da raus müssen.
Schön, ja. Schönes Bild.
Ja, schönes Bild. Na, und die sagen, du, ich habe mich da reingefuchst und ich kann das machen und ich kann meinen Kunden mittlerweile auch was bieten. Das sind aber die wenigen, na, so ungefähr. Aber trotz allem, es ist ja egal, KI ist ja trotzdem, es ist ja was Positives eigentlich. Ne? Also was ich zum Beispiel... warum ich da auch nicht so negativ bin, zu sagen, wo kann man denn das später mal nutzen, wo macht das dann halt Sinn. Es ist halt zum Beispiel, wenn man immer an diese Diagnostik denkt, an Medizin und so, und ich hatte mal einmal ein Interview gesehen von den Müller-Wohlfahrt, diesen Arzt von Bayern München, ne? Der irgendwie von, ich weiß nicht, in der Schweiz oder Österreich eingeladen wurde von so einer großen Universität und der sollte dann an zig Patienten abtasten die Wirbelsäule. Und die haben parallel so ein MRT, CT da laufen gelassen und hat dann seine Diagnosen gestellt, weil er diese feinfühligen Finger hat, weil er so viele Leute und hat dann gesagt, welches Krankheitsbild davor liegt. Und dann haben die das in der KI, quasi in der Software, anhand der Bilder, die es denn dazu gibt, verbunden, dass andere, die nicht die Finger haben, die aber anhand der Röntgen und anhand dieser CT-Bilder, sagt dann die KI, das sieht nach den und dem Symptomen aus, die du vielleicht selbst nicht erkennen würdest. Ja, weil du vielleicht die Schatten oder was man da so sieht, nicht so interpretieren könntest als Radiologe. Aber halt, manche können das halt abtasten. Ne? Und wenn man dieses Wissen, ne, von diesen Ärzten, die diese oder auch von anderen diese bestimmten Qualitäten da halt haben, dann ist das sicherlich sehr, sehr hilfreich. Ne? Also,
meinst du, Müller-Wohlfahrt hat es für lau gemacht?
Glaube ja.
Was?
Wegen, das glaube ich ja.
Okay, wegen Dienst an der Menschheit.
Ruf ihn mal an.
Du hast doch bestimmt seine Nummer.
Ja, aber da kommen wir ja in diese Diskussion rein, in die wir mit dir auch gehen wollten. Aktuell bedient sich ja Microsoft und OpenAI und wie sie alle heißen, an den Menschen, die vermutlich eher Profisprecher waren, weil mit denen trainierst du am Schluss eine KI. Mit deren Sprachsamples werden jetzt Systeme gefüttert, die dann uns am Schluss, in ferner Zukunft hoffentlich, die Arbeit wegnehmen sollen oder das auch nie tun werden. Aber es geht dahin, dass wir investieren und andere tragen die Gewinne raus. Wie siehst du das? Gibt es da schon alltägliche Berührungspunkte?
Ja, ich sehe das, dass das, sage ich jetzt mal, wie beschreibe ich das, dass das nicht geht.
Ne? Gut beschrieben. Punkt. Also, gut beschrieben.
So. Nee, also das ist halt so. Ne? Ich habe ein Video mal gesehen bei YouTube von jemand, der so einen Vortrag über AI gehalten hat. Und der hat mal gesagt, dass angeblich, muss nicht stimmen, OpenAI halt auch YouTube-Videos benutzt, um sie zu transkribieren. Das heißt, was wird da gesagt, was ist da inhaltlich drin? Mhm. Also jetzt nicht die Stimme, sondern zu transkribieren, weil die Probleme heute haben, weil diese Supercomputer, die heute, weiß ich nicht, so groß sind wie 500 Millionen Apple-Laptops gleichzeitig nebeneinander, ja, so ungefähr, also diese Leistung haben eigentlich alles, was an Text wohl irgendwie vorrätig ist, alles schon längst aufgesaugt ist.
Ja, ich habe gehört, bis 26 ist das Material komplett weg.
Ja, genau, ist nichts mehr da. Ne? So, aber und dann, also deswegen haben sie schon angefangen, das aus YouTube-Videos rauszuziehen, was da geschrieben wird, um aus diesen Texten oder so dann auch was zu lernen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht auch mit Sprache tun.
Ja. Ne?
So, also ob sie es dürfen oder nicht dürfen und wessen Sprache und was sie denn lernt. Ne? Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch so, also dass mir noch keine KI begegnet ist, wo man jetzt sagen kann, also pass auf, die hat sich nur tausende von Sprechern angehört und produziert jetzt aber daraus eine komplett eigene Stimme.
Mhm.
Ne? Wo man sagt, der spricht einfach mit einer komplett eigenen Stimme, so wie du jetzt sagen könntest, Sebastian, mach mal Mickey Maus kurz.
Ja, Mickey Maus kann ich gar nicht.
Wie
das
spricht?
Ist Mickey Maus und du.
Mickey Maus, ja, stimmt, ja, du hast recht.
Ja,
ich habe
genau,
das Bild
aber,
nicht so im Kopf.
Ja. Wollte ich gerade sagen, aber du kannst dir halt irgendwas vorstellen und deine Stimme so ein bisschen verstellen.
Ja, ne? Sebastian kann sich das halt nicht vorstellen. Ich konnte
nicht. Ja, und so ist das halt, wenn ich mir jetzt überlege, diese App muss sich einfach eine Stimme ausdenken.
Einfach
ne?
So eben. Also
aus dem Nichts.
Genau, aus dem Nichts. Ja. Was ausdenken und anhand der, wie man dann spricht, das dann modellieren. Das wäre ja eine AI. Ne?
Ja.
So, und dann, wenn sie das halt könnte und sie hätte das gelernt aus den ganzen Sprachproben von den Leuten, aber kopiert keine Stimme, jetzt kann sie sagen, na, eine werde ich doch immer erkennen. Beispiel vielleicht nicht, vielleicht gibt es eine ganz andere Art Stimme, ne? Keine Ahnung, aber mehr oder weniger, dann würde ich sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich jetzt der technologische Fortschritt. Na, so ungefähr. Jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, wo einfach ein Computer in der Lage ist, aus nichts heraus eine Wave-Datei zu malen, wenn ich jetzt mal sage, den Ausschlagpegel, der irgendwie klingt wie das Wort in irgendeiner Sprache oder in irgendeiner Stimmfarbe mit eigenen Arten in der Stimme, so wie jeder Mensch ja auch seine Eigenarten hat, dann würde man sagen, das ist wahrscheinlich der technologische Fortschritt.
Aber das ist interessant, das ist ja ein bisschen so beschrieben, wie der Prozess eben bei uns abläuft. Aber da wir es ja mit Computern zu tun haben, sind ja immer abgelegte Daten irgendwo, aus denen zusammengesetzt.
Ja.
Es ist
das meine
ja nicht
ich, ja.
So. Genau. Es ist dieses aus dem
nicht.
Nichts produzieren, das ist nicht das, was passiert.
Ja, aber ich meine, das geht halt nicht.
Ja.
Na, so, wenn man das jetzt machen würde, das beste Beispiel war doch das jetzt mit der Scarlett.
Sky.
Na, genau, dass sie ja eine Stimme angelegt haben, die ihr so ähnlich ist. Und dann haben die ja, also zumindest was ich gelesen habe auf der Seite, glaube ich, von OpenAI, so eine Presseerklärung gemacht und haben so ein bisschen den Ablauf erklärt, wie sie ihre, jetzt sage ich es wieder, TTS-Stimmen, ne? Wie sie ihre TTS-Stimmen aufgenommen, gecastet haben, wie sie diesen Vorgang gemacht haben. Und deswegen sehe ich für Sprecher auch noch nicht so schwarz, ja, auch trotz Studiofunk.
Nee, also das soll man vielleicht auch differenzieren. Studiofunk synthetisiert keine Stimmen, um damit Produktionen zu machen. Das ist wirklich etwas, was nur zur, wie sagt man, Ergänzung genutzt wird.
Ja, ja.
Flicken
aber
und
aber
so.
Ich meine, ich sehe da trotzdem keine Angst, obwohl die ja, ich habe jetzt gelernt, dass die weiter sind als wir, ne? Muss ich ja zugeben.
Oh,
weil
ja,
ich das nicht mache.
Genau.
Also, trotzdem habe ich.
Sie sehen da Potenzial für kurzfristige Korrekturen und eine Brandvoice, die im Urlaub oder krank ist.
Ja.
Und am Schluss geht es bei uns, das muss man vielleicht auch den ZuhörerInnen erklären. Ja, mehr um die Verwertungsrechte, also um die Buyouts in dieser Branche verdienen wir nicht so sehr mit dem eigentlichen Akt des Aufnehmens, sondern mit dem, was am Schluss aus dieser Aufnahme gemacht wird. Und das wäre einfach Usage is Usage. Also du
das
heißt,
es muss bezahlt werden.
Ja,
genau.
Genauso wie vorher.
Aber du erscheinst zur Aufnahme oder nicht?
Ja. Ja, das Beispiel mit der Sky, mit dieser Stimme,
ne,
ist ja trotzdem so, wenn man jetzt überlegt, dass für diesen Chatbot, ja, der mit dir sprechen soll, ne, wenn also OpenAI selbst dafür eine TTS-Stimme einsetzt, müssten die ja gar nicht. Die müssten ja ein 3-Minuten-Sample von irgendeinem Sprecher reichen, um fertig zu sein, wenn diese Technologie so zuverlässig ist. Aber die wollen natürlich das, was dann die TTS-Stimme, sag ich mal, ausspielt im Dialog mit dem Menschen, wollen die natürlich nicht 1000 Sprachfehler drin haben, ne? Weil sie das nicht kontrollieren können. Was kommt denn da unkontrolliert raus, wenn da einer spricht? So, das heißt, wenn die selbst eine TTS-Stimme lieber einsetzen, als ihre eigene KI-Stimme irgendwie die fortgeschrittene zu benutzen, dann sind wir noch nicht an dem Punkt, Menschen wirklich dort so ersetzen zu können, dass es diese Qualität hat, wie man das im professionellen Bereich erwarten würde, wenn man Text interpretiert bekommt, ob es im Film oder im Imagefilm oder in der Werbung oder irgendwo, da sind wir nicht.
Du kriegst eben immer nur eine Nachbildung eines echten Menschen. So.
Es braucht immer einen Menschen. Aber was ist mit der Ansicht, das hören wir halt immer ganz viel, dass die Rezipienten das gar nicht wahrnehmen. Die können das eh nicht hören.
Ist so ein bisschen
die hören
wie,
den Unterschied.
Wir haben uns natürlich alle an schlechten MP3-Sound gewöhnt, auch durch Spotify und Co. Meinst du, die Hörgewohnheiten werden irgendwann abstürzen und wir sagen, du, die 20%, komm.
Hört doch keiner. Haben wir früher mit 4 Kameras gefilmt, machen wir heute mit einer. Hm. Funktioniert irgendwie auch.
Also, klar, aber das eine hängt auch damit zusammen, dass die Qualität von Stimmen heute sowieso schlechter ist als früher, von dem auch die sprechen, was man so hört.
Handwerklich.
Ja, genau. Ich habe vor 3-4 Tagen jemand gehabt, der hat einen YouTube-Kanal, der will viele Videos posten und machen, 4-5 im Monat, und hat mir einen Link geschickt, zum, wie sie es derzeit machen mit einem Sprecher, und wollen aber jetzt einen besseren Sprecher halt haben und nicht mehr so. Und dann habe ich mir das angehört, dann habe ich gesagt, das klingt aber wie eine TTS-Stimme. Nee, das ist ein Sprecher. Und dann sage ich, klingt wie eine TTS-Stimme.
Oh, das ist schlimm. Okay.
Ja, und das habe ich öfter, dass die Leute mir was schicken und sagen, guck mal, das ist bestimmt auch AI und das wird so viel gemacht, aber es gibt halt auch viele Sprecher, die klingen einfach so. So, und jetzt kannst du sagen, warum klingen die denn so? Weiß ich nicht, weil sie den ganzen Tag mit Alexa reden oder so. Und das selber
jetzt ist hier
so,
gerade was angegangen, das Licht, Dennis. Nein, Quatsch.
Aber es ist halt wirklich so, dass wenn man halt denkt, das wird halt massig eingesetzt. Oft sind es wirklich auch Stimmen, die einfach langweilig klingen, wo einfach auch falsch oder falsch betont ist ja meist der Hauptgrund, und nicht betont ist meist der kleinere Grund. Meistens ist es immer eine Falschbetonung.
Oder Überbetonung, sagt, das wurde ja, auch. Ich finde Überbetonung. Ja.
Was?
Überbetonung finde ich gern. Ja, naja. Und ich meine, jedes Wort hat eine Endung.
Jedes.
Ja, jedes Wort hat eine Endung.
Ja. Genau. Jede Silbe will gehört werden.
Total, natürlich.
Wer denn? Ja. Ja. Also du nimmst da schon eine Veränderung auch wahr, wie die Leute Sprache wahrnehmen? Oder fällt denen das dann auf, wenn du das ihnen mitteilst?
Irgendwann kommen sie ja dann doch zu dir.
Sie wollen dann doch jemand anderen haben, das stimmt natürlich. Mhm. Ne?
Mhm. Ja,
oder
also.
Alles egal. Ist es alles egal mittlerweile?
Nee, das ist einfach so. Es hat für Sprecher hat sich dieser Markt in den letzten 6-7 Jahren drastisch verändert. So, wenn man jetzt überlegt, ich sage das ja öfter mal, YouTube gibt es seit 2004. Na? Wir reden jetzt so. Und die ersten YouTube-Videos, ich glaube, durften auch nicht länger sein als 2 oder 5 Minuten. Ansonsten waren die Platten voll. Na? Also bis YouTube mal lauter hat, längere Videos hochzuladen. Mhm. Und das so zu nutzen, sag ich mal, wir reden hier von 2010. Ja, vielleicht 2012, 14, wo überhaupt YouTube relevant wurde, wo auch Leute Videos machen wollten mit vernünftigen Sprechern. Und dann war es meist Video-Ads, die dann aber vielleicht auf Webseiten vorgeschaltet wurden. So, und dass dann Firmen-Image-Filme oder Kellervideos, was sie früher alles auf der Messe hatten. Mhm. Wir hatten ja früher immer Messefilm. Mhm. Dieser Begriff Messefilm, den habe ich jetzt vielleicht 8 Jahre nicht mehr gehört. Na?
Seit Corona auf jeden Fall nicht Messen mehr.
Ja, genau, gibt schon noch Messen. Aber die nutzen das dann auch auf der Messe. Aber ich sage mal so, früher war es halt immer Industriefilm, Messefilm, das waren so die Begriffe. Mhm. Und wenn man dann in seine Abrechnung mal reinguckt und sagt, du, wo ich noch eine Rechnung geschrieben habe, wo steht Nutzung auf der Messe oder nur Messe zu der Zeit und nichts anderes. Da reden wir hier im Jahr 2012, 2013, 14 irgendwie so, wo das dann aufgehört hat. So, und das heißt also, die letzten 10 Jahre, wo Nutzungsrechte, Verwertung und die ganzen Social Media Kanäle oder was jetzt alles so dazukommt, das hat ja auch so viele Leute dorthin gebracht, dort Content kreieren zu wollen. Ja, und das gab es ja früher nicht. Früher, also wie gesagt, du bist auch früher nicht ins Synchronsprechen reingekommen, wenn du nicht irgendeinen Theaterschauspieler gekannt hast, der das schon macht. Ja, so ungefähr. Das war immer nur, ich bringe mal jemanden mit, vielleicht könnt ihr hier den auch mal einsetzen oder kennst du da jemanden, wir brauchen jemanden. Das war ja wirklich eine kleine Gruppe von Sprechern und so waren auch die Werbesprecher die ersten. Das waren ja wirklich kleine Gruppen von Menschen. Wir reden hier von deutschlandweit vielleicht 500 bis 1000 Menschen, die da irgendwie was wirklich mit dem Sprechen gemacht haben. Und heute reden wir hier von vielleicht sogar 20 oder 30.000 Leute. Ne? Und natürlich alle nicht als Hauptberuf oder irgendwie so, aber die sagen, du, ich wurde am Mikro auch schon mal bezahlt für irgendwas. Also, und die Kunden, die diese Sprecher halt buchen, ne? Also ich vergleiche das auch manchmal mit Webseiten. Ne? Früher haben sich Webseiten nur Firmen leisten können. Ne? Heute will ja jeder oder hat ja jeder irgendwie eine Webseite. Ne? So, und das heißt also, die Webdesigner, die früher die Seiten für Firmen gemacht haben, haben das in einer ganz anderen Qualität gemacht. Ne? Das Problem war immer, die sahen immer schlecht aus und die waren auch immer doof zu bedienen, weil die so programmiererlastig waren. Ne?
Ja.
Mehr oder weniger, also nicht so vom Design gedacht haben oder so. Ne? Wenn man sich mit Oracle beschäftigt und so Datenbanksystem oder SAP, ja, die Oberfläche SAP ist ja nicht zu bedienen gewesen früher. Das war ja, das musstest du nur nehmen, weil die Firma das eingesetzt hat, weil es halt die ganzen gesetzlichen Bestimmungen oder so, aber es war nie hübsch. Ne? So, und heute ist es halt so, dadurch, dass es so viele Leute benötigen und machen, gibt es auch so viele, die das anbieten. Und deswegen gibt es halt diese Webdesigner und es gibt halt auch diese Webdesigner. Und damit muss man einfach halt leben. Und deswegen ist es auch bei Sprechern so, es gibt diese Sprecher, die wirklich die top hohe Qualität halt haben. Na, ich mache mal ein Video darüber, was ich damit meine. Aber
auf Anhieb Mickey Mouse zum Beispiel. So, ne?
Ja, ja, nicht
wäre ganz schön gewesen.
Ja. Genau, richtig.
Ja. Ich wollte noch mal zeigen, dass ich das kann.
Und es gibt halt auch die, die einfach sagen, naja, das ist ein besseres Lesen, ne? Mehr oder weniger. Mhm. Und diese Stufe dorthin zu kriegen und Kunden, die das nicht können, ne? Kannst du einen professionellen Webdesigner von einem schlechten unterscheiden?
Wie können wir das denn dann ändern? Wie können wir das denn ändern? Weil am Ende liegt es dann am Ende an der Marktforschung? Die Rückmeldung aus der Marktforschung, das funktioniert nicht mit deinem billigen Produkt? Nee. Also mit dem billigen Verkauf deines Produktes? Oder wird sich das überhaupt ändern?
Deine Eigenwerbung muss halt Premium suggerieren.
Nee, das hat in erster Linie, glaube ich, was damit zu tun, der Kunde, der dann eine Stimme braucht, ne, was er den Anspruch an sich selbst und an sein Unternehmen hat. Damit hat das was zu tun. Mhm. Und in welcher Marktposition er sich selbst befindet. Na, so ungefähr. Also ich sage immer, wenn du ein Unternehmen hast von, weiß nicht, 500 Mitarbeitern, na, dann hast du im Jahr, weiß ich nicht, wenn jeder im Durchschnitt 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr mit nach Hause bringt, kannst du dir auswählen, wie viele Millionen das sind, was das Personal kosten sind. Und wenn ich denn mal einen Sprecher bräuchte, dann tun einem ja auch nicht 5.000 Euro weh. Also das nicht dem Unternehmen. Ja. Na, so ungefähr. Und deswegen ist es halt immer, glaube ich, eine Sache, wer braucht das und was für einen Anspruch hat er selbst und was hat er selber für eine Wertschätzung gegenüber denen, denen er dafür irgendwas beauftragt oder so. Und deswegen, glaube ich, hat das viel mehr mit der Wertigkeit zu tun, die Firma für ihr Unternehmen halt hat. Und dann auch die Wertigkeit in die Stimme sieht und sagt, ich will nicht, dass das irgendjemand spricht, sondern ich will, dass das richtig professionell perfekt halt ist. Und die anderen Sachen, die man dann trotzdem machen könnte, ne, oder so, naja, da gibt's ja auch nicht die Geldtöpfe denn halt dafür, weil das einfach Firmen sind. Ne? Also jeder Sprecher, der da draußen viel Geld verlangt für Buyouts, könnte sich kein Webdesigner für 5.000 leisten. Auch wenn das wert wäre. Der muss sich einen suchen, der ihm die Seite für einen Tausender baut oder für zwei. Drei ist dann schon Knautsch. Ne? So ungefähr, mehr oder weniger. Ne? Anna, ne? Webseiten sind teuer, ne?
Webseiten sind teuer.
Ich habe mich auch gerade wiedererkannt bei den.
Witzigerweise.
Hast dich auch gerade
bei den höheren Summen, ja.
Ich hab mich auch bei den höheren gesehen, aber das ist auch wirklich, dann kommt halt eben auch dieses Feedback. Und was ich interessant finde, ist, dass Feedback kommt, boah, coole Website und so. Wir hatten das gemacht und ich denke mal so, ja, meinst du meinen Cousin oder was?
Ja, meinst du meinen Cousin? Ja. Vielleicht
ganz hat halt eine Agentur gemacht und dann sagst du, was das kostet. Und so, ach was. Und ich denke immer, also als jemand, die selber halt ordentliche Buyouts haben möchte, weil ich denke, dass meine kreative Arbeit das wert ist, ich würde halt nie unterpreisig andere kreative Arbeit kaufen.
Wir hatten gestern eine Fotografin hier und da war es auch so, dass wir dieses Budget erstmal gesehen haben und dachten so, ja, das kommt jetzt in diesem Fall aus unserem Topf, wir finanzieren das hier an, bisschen Nähkästchen plaudern, ne? Aber wir haben auch gesagt, dafür haben wir aber jemanden, der das in unserer Art und Weise auf der anderen Seite der Kamera quasi
macht. Ja, und dann müssen wir uns halt einfach ein bisschen einschränken in dem, was wir am Ende haben wollen. Mhm. Vielleicht in der Menge. In der Menge einschränken,
aber die Qualität
nicht in der Qualität.
Haben wir.
Ja, da muss ich halt nicht 15 Cutdowns haben. Mhm. Dann kriege ich halt nur 5 Cutdowns. Mhm. So, ne? Und ja, oder dann kriege ich halt eine Website, die alle gut finden.
Ja. Das stimmt.
Ja. Ja.
Aber wie gesagt, für mich geht das nur über die Qualität. Mhm. Also deswegen, der Kunde muss selber wissen, dass er eine hochwertige Stimme haben will.
Ja.
Dass er sich über seinen Markenauftritt halt Gedanken macht, wie wirke ich denn, wenn einer das spricht oder wenn der das oder die das spricht, na, wie wirke ich dann selbst und so. Und dann ist es halt immer so, dass viele Firmen ja auch wissen, wenn es mir nicht gefällt oder nicht gut genug ist, lebe ich entweder damit oder ich lasse es nochmal machen. Und dann sagt man ja immer so schön, naja, wenn es dann nochmal machst, kostet das Doppelte oder vielleicht dann sogar das Vierfache, weil das ja dann teurer vielleicht besser nochmal machst. Und dann gebe ich lieber am Anfang doch mal ein bisschen mehr aus, damit ich es nicht normal machen muss. Und leiste mir da halt wirklich jemand, der das halt wirklich gut kann. Aber die Frage ist für den Kunden immer, woran erkenne ich denn das, ob das jemand gut kann?
Na, ich so, frage mich manchmal, ob Endkundinnen überhaupt mitbekommen, was zur Auswahl steht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so viele Leute in der Kette sind, dass man nie mit der Person at the top eigentlich spricht, belästige die Person da oben nicht. Wir machen das hier schon
klar,
alles.
Ja.
So, der Präsident hat gesagt, er hat keine Zeit und deswegen bringen wir irgendwie nur Entscheidungen zu ihm, also die wir schon gefällt haben. Hast du da einen Erfahrungswert dazu?
Kannst du die Frage nochmal
Ich wollte sagen,
Sprichst du auch nur mit dem Boten oder kannst du mit dem Geschäftsführer drüber quatschen?
Kriegen die Endkunden überhaupt mit, welche SprecherInnen im Rennen sind und welche Auswahl da ist? Oder ist das eine Entscheidung, die eigentlich schon in Etappen davor, vor den Endkundinnen getroffen wurden, ohne dass sie davon mitbekommen?
Ja, also das hat ein bisschen was damit zu tun, wenn man jetzt den Endkunden mal nimmt, mit wem der einen ersten Schritt zusammenarbeitet. Ne? Wenn du eine Werbeagentur hast, die dein Jahresbudget verwaltet und alles für dich macht, dann mischst du dich da nicht mehr ein. Ne? Du misst ja deine Werbeagentur am Erfolg. Ne? Wenn ich jetzt Lidl bin, will ich sagen, wie viele Leute kommen jetzt mehr in den Laden mit dieser neuen Kampagne oder mit den Spots, die wir so auf diese Art und Weise machen. Ne? Kommen mehr Leute in den Laden oder kommen nicht mehr Leute in den Laden? Dann ist ja egal, wer es jetzt spricht, weil der sagt ja, die Agentur macht sich ja Gedanken, wer es wie spricht. Ne, und dann hast du, also dann hat man das ja komplett rausgegeben, dafür beauftrage ich ja jetzt jemand. Mhm. Ne, so ungefähr. So, wenn die Firma vielleicht kleiner ist oder so, und da gibt es auch mittlerweile etliche, auch gerade in diesem Startup-Bereich und Firmen, die viel im Internet, im E-Commerce und so unterwegs sind, die sich eigene Media-Abteilungen ja irgendwie gönnen, ne, und sagen, wir haben ja ein eigenes Social-Media-Team, die können auch mal ein Video machen, die machen auch unsere Ads und die buchen dann auch den Sprecher. Ne? Mhm. So, dann ist es halt oft so, dass die denn, und dann habe ich oft mit diesen Kunden zu tun, ne, und sage halt, weiß ich nicht, dann ruft Zalando halt hier auch direkt an oder irgendjemand, der da arbeitet oder weiß ich nicht von irgendwas anderem, aber und die haben dann vielleicht eine Vorstellung, was sie ungefähr wollen oder haben sich bei uns schon was angehört und sagen, die und die gefallen uns oder macht man Casting, macht mir mal ein paar Vorschläge, wonach ich denn halt suche. Und da hast du dann schon ein bisschen Eindruck. Also es ist ja auch so, wenn wir eine Stimme vorschlagen oder machen, gucke ich mir den Kunden ja wirklich immer ganz genau an. Ne? Weil ich will ja, dass der in der Aufnahme mit dem Sprecher hier im Studio auch ein tolles Erlebnis hat. Nicht nur, dass es nachher vielleicht ganz gut klingt, sondern dass auch die Session soll ein tolles Erlebnis sein. Man soll Spaß gehabt haben, dass man sich da gemeinsam getroffen hat, dass man gemeinsam 1 oder 2 Stunden an einem Text gearbeitet hat, dass man einen Sprecher hat, der dann vielleicht nach dem 5. Durchgang noch nicht sagt, wie wir wollten noch einen haben, was soll ich denn noch anders machen, ja, so ungefähr. Oder halt
ich habe einen Anschluss gleich noch.
Ja. Genau, ja, nicht nur das. Schlimmer sind ja die Sprecher, die immer so ins Studio kommen, als wären sie zum Zahnarzt kommen. Ne? Ja. Weil die, ja, du setzt dich auf den Stuhl vom Zahnarzt, dann guckt er in deinen Mund und sagt, nee, sieht alles gut aus. Ja, tschüss, okay, ich gehe. Na, so ungefähr. Oder ein anderer würde sagen, gucken Sie mal nochmal genau hin, weil hier tut es manchmal weh. Ach, da ist ja noch was, also, da müssen wir doch bohren. Ja, brauchen Sie eine Spritze? Ja, ja, hauen Sie rein. Ne? Und wenn du aber froh bist, wenn du froh bist, diesen Stuhl relativ schnell wieder zu verlassen, na, ja. Hauptsache, der hat nicht gebohrt. Na, so ist es auch bei manchen Sprechern, wenn sie nicht genügend Erfahrung haben, denn umso länger es vielleicht dauert, umso nervöser wird man das. Und wenn man seine Kunden kennt, wenn man das Projekt sieht, wie aufwendig das schon gemacht ist, wie gut vorbereitet
ja,
der
Kunde ja.
ist, ne? Dann sage ich, wenn der Kunde mir selber keine Ahnung hat, mir irgendwas sagt, wir brauchen morgen irgendwo irgendwen, dann kann ich sagen, ja, hier, die Stimmfarbe passt, such dir aus, kriegen wir schon hin. Ne? Wenn der aber sagt, naja, hier ist ein Storyboard, guck mal darauf, hier sind 4 Personen, wir stellen uns das so und der hat das vor, dann will ich ja nicht, nur wegen der Stimme, dann will ich ja auch, dass er im Studio bei der Aufnahme nicht enttäuscht ist und sagt so, ja, hat ja gut geklappt, aber der war total unfreundlich. Ne? Ich weiß, wer öfter mal unfreundlich ist.
Ne? Oder so unsicher, ja. Oder unsicher.
Ne? Ja, es ist eine ja. Verteidigungshaltung oft, ne? So
eine, ja, genau. Ja. Was auch immer, ne? Und was die Sprecher halt am Mikrofon noch halt abliefern können. Und wenn du da ein bisschen das entscheiden kannst, dann kannst du das machen. Das ist ja, wir reden hier über KI. Das kannst du halt von einer KI-Stimme nicht erwarten.
Ja. Das heißt, unterm Strich würdest du sagen, findet bei dir noch nicht so statt?
Und wie siehst du die Entwicklung perspektivisch?
Naja, also wie gesagt, erstmal sehe ich einen Haufen Klagewellen vor mir. Das sehe ich. Ja, die werden kommen. Von Tausenden oder Hunderten oder 20 Leuten. Ich habe gerade gestern wieder was auf dem Tisch gehabt, wo mir ein Sprecher was weitergeleitet hat von einer Stimme, die verstorben ist, aber wo halt trotzdem ein YouTube-Video nachsynchronisiert wurde mit dieser Stimme.
Oh, wow.
Und das ist mehr so ein Fan-Dub, wie man das so schön sagt.
Das
also
ist ein
Spaß.
Großes Problem, das Fan-Dubbing.
Genau. Und die dann, die sich dann technisch, die dann zu den 20% gehören, ne, die das technisch so realisieren können und auch stundenlang da rumbasteln, das könnte ein Kunde nie bezahlen. Ne, wenn der aber 4 Tage dran sitzt und sagt, das klingt jetzt perfekt und dann macht es für seinen YouTube-Kanal, dann ist ja die Arbeit ja auch, muss ja nicht direkt bezahlt werden. Ja. Aber dieses Video hatte schon 463.000 Aufrufe.
Wow. Okay. Zwar keinen kommerziellen Hintergrund, nehme ich jetzt an.
Nee, aber in dem Moment Google oder YouTube bezahlt das ja dann trotzdem.
Ja, stimmt.
Ne? Du hast ja dann so. Das heißt, es wird ja dann damit Geld verdienen. Okay. Ne? So, und dann kannst du dir halt vorstellen, wenn du dagegen vielleicht nichts unternimmst, dass da einer weiterhin damit Geld verdient, ne? Und das macht. Und dass das nicht macht, weil er diesen Sprecher ehren will, sondern sagt, ich finde das einfach geil, dass ich das so machen kann. Ne? Ja. Also seinen eigenen kreativen Prozess auslebt. Und dann musst du halt überlegen, in dem Moment die Erben, ne? Will ich das haben? Wäre das im Interesse des Sprechers oder der Sprecherin gewesen? Ne? Was hätte der gewollt oder die gewollt? Ne? Also wie macht man das? Und diese Klagen, also ich glaube, ich habe in diesem Jahr 4 oder 5 Klagen begleitet.
Ui.
Ja, begleitet deswegen, weil ich dann angeschrieben werde von jemand, wir haben ja auch Sprecher in der Agentur, die wir exklusiv betreuen. Ne? Und da war mal jemand drunter, der, wo das exzessiv gemacht wurde für ein Autohaus, Werbung mit seiner Stimme. Und das war, ging gar nicht. Ne? Und dann haben wir halt einen Anwalt beauftragt, das sich darum zu kümmern und der hat das ordentlich alles gemacht. Und dadurch wurde ich dann immer wieder öfter von anderen angesprochen, weil ich da jemand unterstützt habe und das war halt ein Synchronsprecher und dann spricht sich das in dieser kleinen
Bubble
natürlich relativ schnell rum und dann kommt der eine oder andere und dann sage ich immer, ja, ich habe hier einen Anwalt, der das macht, der sich auch in diesen Bereichen auskennt, dass man wenigstens abmahnt, ne? Und der letzte, der jemand abgemahnt hat, also auch über diesen gleichen Anwalt, der hat, fand ich sehr generös, der hat gesagt zu dem Anwalt, also ich möchte nicht, dass der das bezahlt, ich möchte nur, dass er es runternimmt und dass er es nicht nochmal macht und die Kosten hat der Sprecher selber getragen und der Anwalt hat halt diese Abmahnung, aber halt ohne Kosten, das offline zu stellen. Ich hatte neulich einen bei TikTok, ne? Der hatte auch ein tolles Video gepostet. Und dann habe ich ihn geschrieben, ganz freundlich, und habe gesagt, du, dieses Video mit der Stimme, ich bin mir nicht sicher, ob du das darfst, ne? Das kann teuer für dich werden und Abnahmen, ich würde es lieber offline nehmen. Ne? So, und dann ist ja so, da machst du einen TikTok-Account, kriegst eine Nachricht von jemandem, den du gar nicht kennst, ne, so ungefähr. Aber dann habe ich gedacht, ja gut, ich hätte jetzt auch den Sprecher anschreiben können und sagen, guck mal, willst du da was machen oder da nicht machen oder da nicht machen. Das Video war erst 2 Tage online, hatte aber auch schon, weiß ich nicht, 250.000 Views.
Oh ja.
Ja, genau.
Geht schnell.
Genau, und das war die Stimme von Herrn Kerzel. Der lebt noch, ja, ne, mehr oder weniger. Aber ich weiß, dass Herr Kerzel jetzt nicht so Bock hat, sich mit sowas auseinander unbedingt zu setzen. Und dann dachte ich mir, will man jemand sagen, willst du da klagen? Ich glaube nicht, dass er da aufs Geld angewiesen wäre. Was kann man da rausholen, also ungefähr? Mhm. Sondern will ich das oder will ich das nicht? Und dann habe ich in dem Moment für mich entschieden, ich schreibe den an und sage, du, ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist, ohne nachzufragen, das zu dürfen. Und wenn du das jetzt öfter machst, dann kann das irgendwann sehr teuer für dich werden. Stell das mal lieber offline. Dann hat er sich bedankt und hat es dann offline gestellt und hat mich auch gleich gefragt, ob man ihn nicht dafür auch buchen könnte. Ne? So ungefähr. Also, dass er sich diese Rechte dafür kaufen könnte, dass er das macht. Mhm. Ne? Nun spricht der Herr Kerzel nicht mehr und dass er Rechte verkaufen will an seiner TTS-Stimme, hätte ich jetzt auch für ausgeschlossen, habe ich gesagt, naja, selbst wenn du das machst, müsstest du pro Video mindestens 1.000 Euro zahlen, ja? Wenn, und dann für ein Jahr Nutzung, also das ist so ein Minimum, was ich jetzt mal so sage. Ich glaube nicht, dass du das ausgeben willst für die Menge und billiger wird es nicht. Und und dann habe ich gesagt, aber weißt du was, nimm doch deine eigene Stimme. Ja, von dem Inhalt, was du da erzählst, warum brauchst du da so eine Stimme? Quatsch da selber in das rein. Und dann hat er in sein 11 Labs, glaube ich, war es auch, wahrscheinlich sein eigenes Sample hochgeladen, ja, und hat jetzt mit seiner KI seine eigene Stimme, sag ich mal, auf dieses Video drauf. Mhm. Ne? Klingt, wie er halt spricht, ne? Nicht wie ein Sprecher sprechen würde, ja, aber in dem Moment. Wenn ich meine Videos hochlade, irgendwo spreche ich auch selber. Mhm. Ich muss ja auch damit leben, wie ich spreche.
Ist ja auch in Ordnung. Ja. Für sich selber kann man diese Entscheidung ja immer treffen.
Genau,
unser Problem ist ja, dass Entscheidungen für uns getroffen werden, mit denen wir nicht einverstanden sind. Das ist, glaube ich, das größte Problem.
Genau, und das geht halt gar nicht. Ja. Und da ist halt wirklich so, wenn man das hat, sollte man sich sofort wehren.
Ja. Und du sagst auch, es gibt auch diese Kunden, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, die einfach Samples nehmen aus bestehenden Spots. Und dann für ihr Layout eine existierende Stimme von einem Kollegen oder einer Kollegin quasi hochladen bei diesen Drittanbietern. Wie fit würdest du insgesamt sagen, vielleicht kann man da eine, keine Ahnung, prozentuale Quote raufpacken oder so. Wie fit sind denn die Kunden im Umgang so mit dieser Rechte-Situation? Sind die da wirklich so naiv oder legen sie es drauf an? Ist es schon böswillig?
Naja, also das hat immer was mit dem Alter zu tun. Ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, einen Mitarbeiter in der Firma hast, der 25 ist, frisch von der Schauspielschule oder die, sagen wir mal, von der Filmhochschule kommt, ja, dann in der Firma anheuert und sagt, komm, habe ich mal schnell gemacht, weil ich habe gesehen, wie man das macht. Und das haben wir in unserer Filmhochschule schon 100 Mal probiert, so ungefähr. Da haben wir es ja nur so probiert. Das heißt also, in dem Moment, wo du das ja öfter tust, ohne dass du es für eine Firma tust oder so, einfach nur für dich aus Spaß und rumprobierst oder so, verlierst du ja auch die Distanz dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob man das dürfte, weil du machst ja eigentlich nichts. Ne? Mhm. Und es ist ja auch bei vielen Sachen so, dass das gar nicht so unbedingt verboten ist. Ne? Also wie gesagt, es ist ja nicht verboten, Drogen zu besitzen, nur man darf sie halt nicht kaufen, so ungefähr. Also da sind ja so komische Gesetze. Mhm. Und so ist wahrscheinlich auch nicht verboten, dass irgendwo in so einer KI zu füttern, theoretisch, wo man sagt, naja, wenn es nicht benutzt oder so. Ja,
das ist leider.
Moment, das sind die Gedanken. Ne?
Okay, du sagst die Gedanken. Okay, verstehe.
Das sind die Gedanken, okay, ne? Okay. Wo man sagt, naja, ich mache ja nichts damit.
Zu den Drogen.
Okay. Genau, richtig, ich mache ja nichts damit.
Ja.
Für mich ist das, deswegen hakst du auch gerade ein, richtigerweise zu sagen, naja, auch wenn der damit nichts macht, das 11 Labs macht ja was damit.
Ja.
Und dadurch, dass ich das denen zur Verfügung stelle, dass die damit was da machen, ne, generieren die ja den Mehrwert.
Ja.
Ne? Und deswegen, also die Kunden, die das öfter mal machen, die spreche ich freundlich drauf an. Und aber ich sag mal so, wenn ich die jetzt alle verklagen würde, weil die bei uns eine Stimme runtergeladen würde, ja, aber im Endeffekt, wenn ich es ja nicht tue, ändert sich ja auch nichts.
Aber die Gesellschaft müsste insgesamt mehr ein Verständnis dafür kriegen, höre ich daraus. Ne? Also wenn wir jetzt über einen Verband sprechen, der Pressearbeit macht, wie ja eben der VDS, dann wäre das einfach... die Chefin sitzt hier. Ne? Die, ja. Dann wäre das vielleicht auch eine Intention für uns zu sagen, wir versuchen das ein bisschen in die breite Gesellschaft reinzutragen. Dass
ich glaube, Medienkompetenz kann nicht schaden.
Persönlichkeitsrechte geht, dass es da einfach keine Kavaliersdelikte mehr sind, sondern dass es wirklich einfach illegal
ist. Und dafür sorgen, dass es unattraktiv wird. Ne? Also,
das haben die Plattenfirmen ja auch schon versucht mit ihren MP3s damals, Tauschbörsen oder so, das in die Gesellschaft zu tragen und raubkopieren. Wer kennt die ganzen Spots nicht oder so.
Ja. Und die haben einen größeren Hebel, ne, eigentlich als wir.
Die Plattenfirmen, ja. Das, aber das da ist Einzige, kein Persönlichkeitsrecht und kein Datenschutz mit drin. Das ist natürlich, ne, das spielt auf
das Einzige, Seite. Was du wirklich machen kannst, sind diese Firmen, die wirklich kommerziell das seit Jahren tun, dass die das richtig, und da seid ihr ja vom Verband, sag ich mal, eine Stelle, die das am besten könnten, diese wichtigen Player in diesem Markt, die wirklich großen Werbeagenturen, großen Social-Media-Agenturen, großen Tonstudios und so, dort zu sagen, was man nicht machen sollte, dass die das dann an ihre Kunden auch trotzdem so kommunizieren. Mhm. Na, wir schreiben auf unseren Rechnungen immer rauf, dass die Sparaufnahmen nicht für KI-Trainingszwecke genutzt werden dürfen. Mhm. Da steht immer unten drunter drauf. Mhm. Das ist jetzt rechtlich vielleicht auch nicht unbedingt bombensicher, ne? Aber es geht ja darum, das den Leuten klarzumachen, wenn sie es gelesen haben, ne? Genau, dass sie das auf jeden Fall nicht tun sollten, diese KI damit zu füttern oder so, dass das die Leute nicht wollen. Aber trotz allem ist ja so, auch dort, das ist ja diese, glaube ich, nennt sich das Habsburger Problem oder so, habe ich irgendwo mal gesehen, so. Naja, diese Inzuchtproblem, dass wenn die KI sich immer füttert mit eigenen
KI.
Und wenn jetzt 80%, also wenn man überlegt, auf Spotify sollen ja auch schon 80% oder 90% aller Titel, die hochgeladen werden, KI generiert sein.
Ja, ganz super viel generiert.
Na? Ja. So, what? Und die, ja.
Wow.
Genau, genau. Ja, und die und viele sogar von Spotify selbst, ne?
Weil die eigene dann die Gebühren halt kriegen, ne?
Genau, auch selber kriegen. Eigene Firmen haben, die so gerade so bei Lounge-Musik oder Playlists. Spannung, was so eine Playlist oder so. Ne? So
Playlist zum Lernen.
Genau, also und deswegen ist halt so, auch wenn man jetzt diese ganzen schlechten Sprachaufnahmen anhört, ne? Oder was, oder die halt denn jetzt aus TTS oder KI-Systemen und eine KI davon jetzt lernen soll. Ja, wie soll denn jetzt die KI unterscheiden, dass ein Sprachsample in einem Imagefilm oder in einem Video bei YouTube, wenn ich das jetzt transkribiert habe, dass das in dem Moment dort kein echter Mensch gesprochen hat? Mhm. Na? Wenn nicht da ein Wasserzeichen oder irgendwas drin ist. Jetzt sagt man, na, die ist ja schlau, die wird das schon rausgehen, dann benutze ich das ja gar nicht. Na, aber ich sag mal so, in dem Moment, wo die Leute diese schlechten KI-Systeme jetzt nutzen würden für viele Texte, und wenn ich jetzt auf der Weltseite oder Bild hat das, glaube ich, auch, aber Welt hat das auf jeden Fall, dass man sich ja Texte oft vorlesen lassen kann. Die sind ja auch TTS. Mhm. Ne? Den Knopf kann bestimmt auch eine KI drücken, um sich mal dann anzuhören, was da rauskommt. Mhm. Und wenn die das dann wieder als Lernmaterial nimmt, dann kann es ja nur noch schlimmer werden.
Super, ja. Ne? So habe ich es noch gar nicht gesehen, ja.
Ja, ist, die Maschine beißt sich in den eigenen Schwanz.
Ja, frisst ihren eigenen Mist, so, ja.
Dennis, vielen lieben Dank für diesen Austausch.
Sehr interessant.
Ja, das ist bestimmt für KollegInnen sehr interessant, für AnwenderInnen. Mhm. Und vielleicht machen wir irgendwann ein Update.
Ja, das ändert sich ja so schnell.
Es ändert sich so schnell. Wir machen einfach.
Aber jede unsere Woche Haltung einfach. Ändert sich nicht so schnell.
Nein, die Haltung ist. Nee, Haltung. Nö. Also, man kann ja immer einen Menschen ausprobieren und dann mit der KI probieren. Und dann kann man ja immer merken, was einem besser gefällt. Mhm. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass das mit den Menschen besser ist. Und diese Studioatmosphäre oder die bei der Aufnahme, ne, die man da als Highlight ja noch geschenkt bekommt, das ist ja mit einer KI gar nicht zu ersetzen.
Magic.
Ja, Magic.
Streut ein bisschen Magie über eure Produkte am Schluss.
Genau.
Es tut allen gut, ja.
Danke dir.
Bye. Tschüss.
In der nächsten Folge geht es ums Urheberrecht. Und da haben wir einen, ich möchte fast sagen, Staranwalt, kann man das so sagen? Dr. Nicht, Nikolaus Reber, Urheberrechtsanwalt aus München. Er hat auf jeden Fall schon in ganz vielen Jahren KollegInnen vertreten aus ganz verschiedenen kreativen Zweigen und eben auch einige wichtige Urteile erstritten. Und dann wird er uns hoffentlich nicht nur so einen aktuellen Einblick in die Problematik der Rechtslage im Bereich generative KI und Stimme geben können, sondern vielleicht auch so anhand von einigen Beispielen eine Art Prognose oder einen Ausblick geben können.
Und wenn ihr dabei sein wollt, einfach jetzt hier abonnieren, dann wisst ihr sofort Bescheid, wenn die Folge online geht.
Ja.
Davon abgesehen könnt ihr uns immer schreiben an ja@wirmussensprechen.de.
Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.